Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand.
Und die Menschheit schaut einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future on Air. Wir sind Fridays for Future Graz und wir verwenden unsere Stimme.
Hey, ich bin Alena. Ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin und seit 1,5 Jahren bei Fridays for Future aktiv.
Hey, und ich bin Toni und seit 2 Jahren gehe ich auf die Straße, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen.
Ich bin der Jonathan und bin seit ein paar Monaten bei Fridays for Future Graz dabei.
Hallo, ich bin Valerie und seit 2 Jahren bei Fridays for Future aktiv.
Ein herzliches Willkommen zurück bei Future on Air, dem Podcast von Fridays for Future. In der heutigen Sendung werden wir das Thema der letzten 2 Sendungen, was kann man selber gegen den Klimawandel unternehmen, zu Ende bringen. Genauer werden wir unseren Fokus heute auch auf das Insektensterben legen und wie man am besten einen Garten möglichst insektenfreundlich gestalten kann.
Der Klimawandel ist ein Problem, welches sich nicht durch Einzelpersonen lösen lässt. Es braucht einen klaren wirtschaftlichen Wandel, welcher von der Politik unterstützt werden muss. Trotzdem kann man als Einzelperson schon einiges bewirken und nicht nur, indem man seinen eigenen Fußabdruck verkleinert, sondern auch, indem man einen Wandel wirtschaftlich unterstützt, bei den richtigen Läden einkauft und so die Nachfrage von nachhaltigen Alternativen ankurbelt. Ob bei nachhaltiger Mode, bei Lebensmitteln, Verpackungen oder dem alltäglichen Konsum. Zusätzlich ist es aber wichtig, über das Thema weiter aufzuklären, ob über Social Media oder in deinem eigenen Umfeld durch kleine Diskussionen. Es bleibt immer irgendwas hängen. Wenn die Nachfrage weiter ansteigt, müssen die Unternehmen und somit die Wirtschaft weiter reagieren. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt Richtung Ziel. Wir haben Unternehmerin und Autorin Madeleine Alizadeh interviewt, um ihren Standpunkt zum Thema nachhaltiges Leben und Klimaschutz zu hören.
Ich bin Madeleine Alizadeh, ich bin im Internet auch besser bekannt als Daria Daria und mein Pronomen ist sie.
Freut mich. Ja, ich beginne jetzt einfach mal gleich und wollte dich einfach mal fragen, wie wichtig ist dir Klimaschutz, beziehungsweise wie bist du auf dieses ganze Thema Klimaschutz gekommen?
Bei mir hat das ungefähr 2013 begonnen. Ich habe mich damals angefangen, mit Mode auseinanderzusetzen und mich damit auseinanderzusetzen, woher mein T-Shirt kommt, woher meine Hose kommt, unter welchen Bedingungen diese Kleidungsstücke überhaupt hergestellt werden. Und da kommt man ziemlich schnell auf das Umweltthema und habe mich da eigentlich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt. Das erste Thema war so das Gerben von Leder, weil das oft eben unter sehr toxischen Bedingungen stattfindet und dann eben zum Beispiel Chrom in die Grundwasserversorgung von den Ortschaften gelangt, wo dieses Leder hergestellt oder gegerbt wird. Und das ist so das erste Thema und dann bin ich ziemlich schnell reingerutscht. Das kam dann auch der Film damals raus, The True Cost. Das ist eben ein Film über den ethischen, aber auch ökologischen Impact von Textilien. Und da habe ich mich zum ersten Mal eigentlich so wirklich intensiv damit auseinandergesetzt.
Und was waren jetzt so die ersten Schritte, wie du begonnen hast, dein Leben nachhaltiger zu gestalten?
Also damals, 2013, war es, da gab es erstens noch nicht so viel im Internet drüber und es gab auch nicht so viele Blogs, die drüber geschrieben haben. Und ich habe mich dann einfach mal selber so der nachhaltigen Mode verschrieben und gesagt, okay, ich werde jetzt keine Sachen mehr bewerben, die unter unethischen oder unökologischen Umständen hergestellt worden sind. Und habe dann angefangen, mich einfach so ein bisschen einzulesen, das zu lesen, was es gibt und das Thema auch online ein bisschen anzusprechen. Und mit der Zeit kam dann eigentlich immer mehr und irgendwie war die Bewegung am Anfang, ging es halt sehr viel darum, was können wir tun, was können KonsumentInnen tun und die Debatte rund um Zero Waste und dann gab es halt den Trend, den ganz starken Zero Waste Trend. Und in den letzten Jahren hat sich das ja ein bisschen verändert hin zu, sind nicht nur die KonsumentInnen, eher an letzter Stelle sind es die KonsumentInnen, es ist eher die Politik und die Industrie und die Lobby, die was machen muss. Und insofern hat sich das auch ein bisschen verändert, die Art des Aktivismus, wie man ihn lebt.
Und hast du Tipps, wie man selber vielleicht die ersten Schritte, wie man beginnen kann, sein Leben nachhaltiger zu gestalten?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, auf politischer Ebene aktiv zu sein, weil natürlich gibt es Dinge wie kein oder wenig Fleisch zu essen, keine Plastikstrohhalme zu verwenden und so weiter und so fort. Aber wenn man sich anschaut, was das Gros an Emissionen ausmacht, woher das kommt, dann ist das die Industrie und das sind ganz, ganz wenige Unternehmen, die für 70% der Emissionen verantwortlich sind. Das heißt, da ist es meiner Meinung nach an erster Stelle das Wichtigste, dass man sich eben bei Initiativen wie der Fridays for Future beteiligt, aber auch natürlich die richtigen Parteien wählt, die Klimaschutzgesetze wollen, die wir auch wollen, und sich dafür einsetzen. Natürlich auch auf EU-Ebene ganz, ganz wichtig, dass man da auch bei EU-Wahlen teilnimmt und sich auch bewusst ist, dass ganz, ganz viel Gesetzgebung, was Klima angeht, auch wirklich von EU-Ebene kommt. Und ich glaube, einfach im Alltag darauf aufmerksam zu machen, dass es ein politisches Thema ist und dass es kein Thema ist, das isoliert ist, wo es nur darum geht, eben keine Plastikstrohhalme zu verwenden, sondern eben um ein paar wenige Industrien, die für sehr viel verantwortlich sind und denen aber sehr viel in den Hintern geschoben wird, weil sie natürlich steuerliche Relevanz haben und auch für sehr viel Wirtschaftswachstum sorgen und das natürlich dann auch eine entsprechende Lobby nach sich zieht.
Du hast vorher schon angesprochen, du schaust so auf nachhaltige Mode und du hast ja einen eigenen Modelabel, Garyate. Wie ist denn der entstanden?
Also ich habe 7 Jahre lang gebloggt und habe dann eben ab 2013 viel mehr über nachhaltige, soziale, politische Themen geschrieben und die Themen wurden immer komplexer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt keinen Blog mehr, ich mache einen Podcast, um die ganzen komplexen Inhalte, die jetzt in so Long Reads schon irgendwie am Blog waren, auditiv aufzubereiten, weil das viel einfacher ist, sich das in einem Podcast anzuhören. Und deswegen ist 2017 der Podcast entstanden. Und nebenbei dachte ich mir, naja, ich muss ja irgendwie diese ganzen Dinge, die ich die ganze Zeit von Unternehmen fordere, ich möchte eigentlich mir mal anschauen, wie das aus Unternehmenssicht ist und wie groß der Hebel wirklich selber ist und wie viel man selber machen kann. Und Garyate hat ein bisschen so als Experiment begonnen eigentlich, zu schauen, wie weit man gehen kann, wenn man selber versucht, nachhaltig ökologisch zu produzieren. Und das war ganz witzig, also ein Beispiel, mir wurde zum Beispiel immer gesagt, mich hat es immer gestört, dass alles immer so viel Plastik verpackt wurde, also Kleidung kriegt man irgendwie, das ist dann mal in einem Plastiksachet konfektioniert und dann ist im Karton vielleicht noch ein Füllmaterial aus Plastik und dann ist der Karton selber da und hat ganz viel Müll. Und mir haben alle immer gesagt, naja, das ist, um die Kleidung zu schützen und das braucht's, weil die Kleidung wird sonst beschädigt. Wir haben das dann ausprobiert und haben von Anfang an überhaupt nichts an dem Produkt dran gehabt, was nicht notwendig ist, um das Produkt zu tragen. Und haben von Anfang an die Sachen einfach, wie sie sind, in eine recycelte Pappbox gegeben und so verschickt. Und rausgekommen ist, dass wir unter 0,5% Transportschäden haben. Und also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir immer von Brands gewünscht habe und nicht bekommen habe und immer diese Antwort bekommen habe und dann selber verifizieren konnte, dass das nicht so ist. Und so machen wir das eigentlich bei Garyate. Wir probieren immer wieder neue Dinge aus und schauen, ob die so möglich sind oder nicht und schauen, ob das geht. Und natürlich ist die Idee, einfach eine Art Konkurrenz zu Fast Fashion da irgendwie zu etablieren und auch zu sagen, naja, wir zeigen euch, das kann auch ein Business Case sein. Es kann auch interessant sein, das zu machen als Unternehmen. Wieso macht sie es nicht auch?
Was ist besser an Garyate als jetzt an Fast Fashion? Also was ist euch vor allem besonders wichtig bei Garyate?
Also wir machen sehr, sehr viel. Ich versuche es kurz zu halten und es ist auch ein bisschen, wir verlieren uns immer so, wir probieren irgendwie alles. Also auf der banalsten Ebene spenden wir pro Bestellung. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber das ist eine der vielen Dinge, die wir machen. Wir konfektionieren und verpacken eben nichts in extra Plastik. Wir verwenden in der Kleidung kein konventionelles Plastik, also kein Polyester, kein Nylon. Auch unsere Tags sind alle aus Biobaumwolle, wasserbasiert bedruckt. Arbeiten relativ inklusiv, also wir sind immer noch nicht so inklusiv, wie sie sein wollen, aber wir haben von Anfang an von XXS bis XXXL produziert ab der eigenen Produktion. Wir sind transparent mit dem Preis, also man kann auf der Website nachschauen, wie sich genau der Preis zusammensetzt. Wir sind auch sehr transparent, was die einzelnen Komponenten angeht und da schauen wir eben auch drauf, dass kein Plastik dabei ist, also zum Beispiel unsere Knöpfe sind aus Nuss, Gummibänder an den Hosen zum Beispiel sind aus Bio-Couch und Bio-Baumwolle, also da ist auch kein Plastik drin. Und unser Ziel ist halt natürlich, dass wenn das Teil irgendwie entsorgt wird, dass wir sicher sein können, dass es keine ökotoxischen Rückstände hinterlässt. Was noch? Wir arbeiten mit einer sehr schlanken Unternehmensstruktur, also wir haben keinen Overstock, wir verkaufen immer bis zu Teil Null alle Sachen und produzieren jetzt nicht künstlich mehr, um mehr zu verkaufen, sondern wenn was ausverkauft ist, dann ist es halt ausverkauft. Das frustriert so viele, aber so wollen wir arbeiten. Was noch? Das sind die Sachen, die mir spontan einfallen. Wir machen, wie gesagt, sehr, sehr viel und es ist immer schwierig, das alles in kürzester Zeit zu pitchen, aber das ist so ein overall Übersicht.
Warum ist dir Klimaschutz so wichtig?
Ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und für mich ist es einfach ungerecht, was passiert und es fühlt sich nicht richtig an, es passt nicht zu dem, was ich moralisch, ethisch empfinde als richtig und deswegen versuche ich es richtig zu machen oder helfe denen, die es versuchen, richtig zu machen.
Danke, das war's.
Danke dir.
Das war voll schön.
Cool.
Es muss endlich gehandelt werden, denn es ist extrem wichtig, den weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu stoppen. Und das nicht nur, um das Überleben unserer Spezies zu garantieren. Durch den Anstieg der Temperatur werden auch Lebensräume von vielen Insekten zerstört. Und das hat eine enorme Auswirkung auf unser Ökosystem. Wir erzählen dir, was du selbst machen kannst, um das Leben der Insekten weiterhin zu fördern. Aber zuerst mal ein kleiner Faktencheck.
In Österreich gibt es ca. 40.000 heimische Insektenarten. Einen großen Teil haben wir wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt. Zu diesen Insektenarten gehören alle Arten wie Bienen, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, aber auch kleinere wie Springschwänze, Flöhe, Mücken, Ohrwürmer und Läuse.
Die Ökosysteme auf dieser Erde sind wahnsinnig komplex. Mit jeder Art, die ausstirbt, stirbt eine oder mehrere andere Arten aus, da ihnen plötzlich die Nahrung fehlt. Wenn jetzt auf einmal 40.000 Arten aussterben, hat das natürlich unvorstellbare Folgen. Aber was machen Insekten genau, dass sie so wichtig sind?
Eine der wichtigsten Arbeiten, die die Insekten erledigen, ist das Bestäuben von Blüten. Vor allem Bienen sammeln den Nektar als Nahrung und bestäuben dabei die Blüten mit dem Pollen, der in ihrem dichten Pelz kleben bleibt. Eine Hummel zum Beispiel fliegt am Tag in bis zu 18 Stunden 1000 Blüten an. Also sind diese Insekten eine Voraussetzung für das Überleben der meisten Pflanzen.
Andere Arten helfen totes organisches Material wie Blätter, Äste, aber auch Tierkadaver und Tierkot abzubauen. So sorgen sie dafür, dass neue, gute Erde entsteht. Sie pflegen und belüften die schon bestehende Erde, indem sie ein dichtes Tunnelsystem in der Erde graben. Durch die Pflege des Bodens und das Einbringen von Tierkot werden riesige Mengen an Treibhausgasen eingespeichert und bleiben im Boden. Ohne Insekten würden auch diese ungehindert in die Atmosphäre gelangen.
Jede einzelne Insektenart spielt eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz. Wenn es keine Insekten mehr geben würde, überleg einmal, wie viele verschiedene Tiere dir einfallen, die sich von Insekten ernähren. Und dann auch die Tiere, die sich von den Insektenfressern ernähren und so weiter.
Leider sieht es momentan echt nicht gut aus für die Insekten. Wir befinden uns inmitten eines riesigen Massensterbens. Es gab bis jetzt 5 Massensterben in der Erdgeschichte. Allerdings ist im Vergleich zu früheren die Aussterberate heute 10-mal höher. Dieses Artensterben macht sich auch bei den Insekten zu bemerken. In Österreich ist die Biomasse in den letzten 20 bis 30 Jahren an Insekten um mehr als 3/4 gesunken.
Auch in Naturschutzgebieten sieht es nicht besser aus. Dort können die Insekten zwar auf kleinem Raum ungestört leben, allerdings gibt es immer wieder Jahre, wo in kleinen Gebieten sich weniger Insekten vermehren, wenn zum Beispiel das Wetter nicht passt. Das ist nicht weiter schlimm, allerdings ist dieses betroffene Gebiet darauf angewiesen, dass sich Insekten wieder ansiedeln. Wenn also die Insekten natürlicherweise in einem Naturschutzgebiet zurückgehen, bleiben aufgrund der Monokultur, die das Gebiet umgibt, die Insekten aus.
Warum? Ein Grund sind natürlich Pestizide. Pestizide werden gegen Schädlinge in der Landwirtschaft eingesetzt, sind aber für alle Insekten schädlich. Die Pestizide sind allerdings nach dem Ausspritzen nicht verschwunden und bleiben auch nicht auf dem Feld, sondern gelangen ins Grundwasser und in die Bäche, wo sie ebenfalls alle Bewohner abtöten. In einem gesunden Bach befinden sich auf einem Meter Bach tausende von Larven, die schon bei sehr geringen Mengen von Pestiziden sterben.
Durch die heutzutage gängige Landwirtschaft und Flächenversiegelung schrumpft der Lebensraum der Insekten massivst. Der artenreichste Lebensraum in Österreich ist die Blumenwiese, auf der unzählige Wildblumenarten und Insekten leben. Leider gibt es heute nur noch 2% der ursprünglichen Blumenwiesen. Sie verschwinden, weil heute viele Felder, die der Heugewinnung dienen, mehrmals im Jahr gemäht werden, wodurch viele Arten zu wenig Zeit haben, Samen zu bilden. Außerdem werden die meisten Felder sehr stark gedüngt. Von der Düngung profitieren jedoch hauptsächlich Gräser, die durch Ausläufer Blumen verdrängen, und so geht die Artenvielfalt verloren. Was ich noch als Imker einbringen möchte, ist, dass das Insektensterben nur sehr wenig mit den Honigbienen zu tun hat. Natürlich sind all die genannten Punkte für Honigbienen auch schädlich, allerdings gibt es momentan so viele Honigbienenvölker in Österreich wie noch nie. Trotzdem werden sie leider sehr oft für Greenwashing benutzt. Viele Unternehmen werben damit, dass sie sich gegen das Insektensterben einsetzen, indem sie sich Bienenstöcke mieten. Beim Insektensterben geht es jedoch um die Vielfalt der heimischen Tiere und Pflanzen. Eigentlich ist der Insektensterben auch nicht ganz richtig, da es noch zahlreiche andere Tiere gibt. Honigbienen könnten zwar einen Teil der Bestäubungsleistung der anderen Insektenarten ersetzen, allerdings ist dann noch immer das Nahrungsnetz sehr, sehr geschädigt. Der Boden ist unbewohnt und stirbt langsam und der Großteil der heimischen Blumenarten ist auf spezielle Insekten zur Bestäubung angewiesen. So gut Honig auch sein mag, können die Honigbienen das Insektensterben nicht aufhalten. Das müssen schon wir selber tun. Und da unsere Sendung ja heißt, was man selber für den Klimaschutz tun kann, freue ich mich sehr, dass wir den Naturgartenexperten Markus Burkhardt für ein Interview gewinnen konnten. Markus Burkhardt ist Gartenbauingenieur und seit über 20 Jahren Gartengestalter. Seit 3 Jahren führt er einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er aus seinem eigenen Garten viele interessante Tipps und Anregungen gibt. Seit diesem Jahr ist er mit seinem Online-Shop für heimische Pflanzen und heimische Saatgut selbstständig. Also Markus, was unterscheidet einen Naturgarten von einem, ich sage mal, normalen Garten, den wir heutzutage kennen?
Welten. Da liegen Welten dazwischen. Vielleicht kann man es irgendwie so definieren, die normalen Gärten, die ja für mich auch normale Gärten sind. Sie sind immer steriler geworden. In den letzten Jahrzehnten ist ganz ein starker Trend Richtung steril und erlebnisarm. Eigentlich fast auch ein bisschen eine Zumutung für Kinder, wenn jemand Kinder hat, weil da passiert ja gar nichts in diesen Gärten. Du hast relativ große Rasenflächen, du hast wenig bis keine Bäume. Die Leute fürchten sich alle vor Gehölzen, vor Baum, vor Streicher. Es wird immer das gleiche Sortiment irgendwie wiederholt. Du musst schon einen Klick haben, wenn außen um und um noch eine lebendige, meistens ist dann eine geschnittene Hecke um und um ist. Und das sind so in etwa die Garteninhalte. Viel mehr ist nicht mehr. Es soll keine Dynamik sein, es soll bleiben, wie es ist. Deshalb ist er relativ pflegeintensiv. Der Fokus ist total auf den Rasen ausgerichtet in den letzten Jahren. Und dieser, den man früher ja viel gehabt hat, ein Hausgarten, wo er hauptsächlich zum Nahrungsmittel machen. Man hat Gemüse gemacht, man hat Obst gehabt. Von vornherein war durch diese Lebendigkeit. Und der Naturgarten steht dem eigentlich konträr dagegen. Also in einem Naturgarten soll was passieren. Man will heimische Tiere und Pflanzen fördern, auch Wildtiere, die vielleicht schon ein bisschen ein Problem haben in ihren Populationen. Und es ist sehr viel Dynamik. Es ist über das ganze Jahr passiert sehr viel und man lässt die ganze Sache eher zu. Also man tut nicht dauernd irgendwie manipulieren und den Status quo erhalten, sondern man schaut eher ein bisschen zu, was passiert, was tut sie und lässt eine gewisse Lebendigkeit zu. Und das hat eine extrem hohe Ästhetik, finde ich, weil es einfach viel mehr Reize bietet. Du hast viel mehr Blüte, du hast ein Schwirren und ein Brummen, das sind ja alles Dinge, die uns Menschen ja erfreuen und das fällt in die herkömmlichen Gärten zum Großteil.
Wie funktioniert ein Naturgarten im Groben, beziehungsweise was sind die Rahmenbedingungen, auf die man achten sollte für die Lebewesen darin?
Ja, eigentlich ist sogar die Antwort schon ein bisschen in dieser Frage mit drin enthalten. Lebewesen, also es geht sehr viel um Lebewesen, einerseits um Pflanzen natürlich, da wollen wir wieder hauptsächlich die heimischen Pflanzen haben, weil mit diesen fördern wir einfach wesentlich mehr Lebewesen. Ich glaube, was irgendwie verloren gegangen ist, ist das Wissen, dass Pflanzen und Insekten jetzt zum Beispiel hauptsächlich, aber auch andere Lebewesen, dass die ganz stark voneinander abhängig sind. Die haben eine Wechselbeziehung, eine Wechselwirkung. Das vergessen auch oft die meisten Gärtner, dass es eigentlich um das geht. Gerade bei den Bienen, da wird es ein bisschen kleiner, weil die Biene arbeitet ja für uns. Da ist was anderes, die macht uns einen Honig. Aber wir sollten eben schauen, dass wir in solchen Gärten eben Rahmenbedingungen schaffen, wo sie Lebewesen, also Tiere und Pflanzen, wohlfühlen. Und dann kann man dieses System eigentlich ganz stark fördern, indem man die richtigen Pflanzen setzt, indem es Streicher setzt, die blüht, die Früchte haben, da haben wir die Vögel was davon, können sie was holen. Von den Blüten haben wir da ganz viele Insekten was. Dann braucht man was Niedrigeres, zum Beispiel mit Blumenwiesen. Mit Blumenwiesen kann ich eine Vielzahl von Insekten fördern, sie können sie verstecken drinnen. Man kann Trockenmauern machen, also viel verschiedene Strukturen schaffen, dann tut man die Vielfalt wieder fördern. Trockenmauern, Totholz, war eine super Sache. Unsere Gesellschaft irgendwie fürchtet sich vor allem, was abgestorben ist, was nicht mehr ganz neu ist. Jedes alte Hölzerl wird entfernt und gleich weggekarrt. Genau sowas braucht aber die Natur. Ein bisschen Wasser einbauen, dass die Tiere was zum Trinken haben. Dann fühlen sie sich wohl, dann haben sie Rückzugsmöglichkeiten. und können eigentlich in diesem Garten, mit diesem Garten sich entwickeln und leben. Und für uns ist es natürlich auch super, weil immer was passiert. Es ist eine richtige Lebendigkeit. Und gerade wenn jemand auch Obst hat oder Gemüse, ist das umso besser, weil dann hat man ja wiederum eine viel bessere Befruchtung und man hat dann eine ordentliche Ernte und es rührt sich was im Garten.
Ist ein solcher Garten mehr oder weniger arbeitsaufwendig und gibt es Vorteile in einem Naturgarten, abgesehen von der Vielfalt?
Ich würde es einmal, vielleicht Arbeit, das ist immer so eine Sache, was ist Arbeit? Das ist ja nicht für jeden gleich. Was für den einen das größte Vergnügen ist, ist für den anderen eine ganz schlimme Arbeit, die ihn überhaupt nicht gefreut. Aber generell kann man schon sagen, glaube ich, in einem Naturgarten ist übers Jahr gesehen sicher weniger Arbeit, weil das auch der Philosophie irgendwo entgegenspricht. Man lässt ja die Natur in Ruhe, möglichst so viel, damit das System eigentlich von selbst funktionieren sollte und tut nur immer wieder so ein bisschen ordnend, will ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn ein Strauch einmal jetzt groß wird, okay, kann man was wegschneiden oder Blumenwiesen gehört zum Beispiel im Herbst gemäht oder vielleicht im Sommer, wenn es sehr viel geregnet hat. Und im herkömmlichen Garten sind aber, bist du eigentlich ein bisschen der Sklave deines Gartens. Du bist laufend gezwungen, irgendwelche Sinnlosigkeiten zu machen. Du musst dauernd ausjäten. Du musst immer zwischen den Pflanzen die Erde schön frei halten. Du musst laufend einen Mulch noch reintransportieren, damit es sauber ausschaut. Die Leute sind stundenlang, ist kein Scherz, auf den Knien und dann irgendwelche Unkräuter aus den Rosen außer, weil sie es innerlich nicht mehr aushalten. Da ist so eine seltsame Dynamik entstanden, wer den schönsten Rosen hat. Also man kommt da wirklich zum Teil nicht mehr mit. Also ich glaube, so vom Arbeitsaufwand hast du sicher im Naturgarten weniger, ist vielleicht manchmal mehr, weil so eine Blumenwiese mähen und dann das Schnittgut entfernen, ist natürlich einmal viel Arbeit. Aber das ganze Jahr ständig zu mähen, einmal in der Woche, über das denkt keiner noch. Das ist ganz normal. Gut, jetzt machen es die Automäher, das ist noch schlimmer. Aber Vorteile, es hat ganz viele Vorteile. Du hast einen super Lebensraum. Du hast keine Gifte in dem Garten. Da sind ja auch deine Kinder. Du hast vielleicht idealerweise auch noch was anbaust, Lebensmittel, die du konsumieren kannst. Und du weißt, die sind gesund, du tust was für die Artenvielfalt, du bist sogar irgendwie so eine Art Arche, würde ich es jetzt einmal nennen, für viele Lebewesen. Also die Vorteile ließen sich unendlich verlängern.
Was gefällt dir im Naturgärtnern?
Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Es führt mich irgendwie weit zurück wieder in meine Kindheit. Ich habe den ganzen Tag, war ich eigentlich nur unterwegs, hab irgendwelche Eidechsen gefangen, Blindschleichen, bin im Garten um und um gekrebst, hab irgendwelche Gräser abgerissen und so weiter. Du hast einfach ein Wahnsinnserlebnis im Naturgarten und man freut sich einfach, weil man wieder Pflanzen irgendwo neu entdeckt, die bei uns eh schon immer heimisch sind, aber die man ja als Gärtner, wenn man jetzt von der Gärtnerausbildung kommt, total vergisst und vernachlässigt. Und man entdeckt da eigentlich wieder die schönsten Schätze, wenn man sich damit beschäftigt, obwohl es vor der eigenen Haustür sind. Also es ist so das Wunder der heimischen Pflanzen wieder entdeckt. Und natürlich, was mir extrem taugt, hat mir immer schon gefallen. Ich wollte ja mal Biologie studieren, habe dann kurz angefangen, die ganzen Lebewesen, die Tiere, die diese Gärten bevölkern, von den Insekten angefangen, Biene, Hummel, Schmetterling, sage ich immer. Aber dann kommen vielleicht, wenn es der Glück hast, kommt die Ringelnatter, die Blindschleiche, die Erdkröten, irgendwelche Frösche, Salamander und so weiter. Also eine unendliche Vielfalt und das ist das Schöne im Naturgarten. Er ist ja nicht jedes Jahr gleich, jedes Jahr ist er ein bisschen anders. Ein Jahr ist vielleicht die Blumenwiesen besonders schön oder du hast irgendwelche Raupen, die du noch nie gesehen hast. Also es ist ein ständiges Entdecken und es ist eine ständige Dynamik. Das Ganze verändert sich immer und das Lässige ist, durch das, dass man die Dinge eigentlich irgendwo zulässt und nur vielleicht initiiert, passieren die schönsten Dinge viel, viel mehr als in den normalen Gärten. Das ist das, was mir am Naturgärtnern so gefällt. Es ist ein Erlebnis.
Wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin jetzt Lust auf einen eigenen Naturgarten bekommen hat, was empfiehlst du, wie man anfangen soll?
Also wenn jetzt wirklich nur eine oder ein Zuseher Lust bekommt, einen Naturgarten zu machen, habe ich was falsch gemacht. Ich hoffe, es sind viel mehr. Und man kann wirklich einen ganz einfachen Tipp geben, nämlich einfach anfangen. Ich will da gar nicht großartig jetzt irgendwo philosophieren, sondern fangt es einfach an und fangt es vielleicht heute damit an, indem ihr euch zum Beispiel ein Buch über Naturgarten bestellt. vielleicht hat man nicht gleich die Motivation, dass man rausgeht, sondern liest sich ein bisschen ein oder schaut sich vielleicht in YouTube was an und macht sich da ein bisschen einmal schlau drüber. Aber nicht einmal das muss da. Verzichte einfach zum Beispiel einmal auf Gift, das ist das Erste, das ist ja ganz einfach. Keine künstlichen Dünger mehr nehmen, auch einfach. Und dann lass einfach einmal im Garten etwas zu. Tu den Rasen nicht mehr laufend mähen, lass ihn einfach ein bisschen auswachsen. Dann wird, wirst sehen, in kürzester Zeit wird aus dem geschniegelten Rasen eine immer blütenreichere Kräuterwiese. Und dann lasse ich zum Beispiel die Streicher einfach auswachsen. Ich tue es nicht mehr dauernd schneien. Und dann kann man es natürlich auch schon ein bisschen diffiziler angehen. Dann kann ich einmal schauen in meinem Garten, was habe ich denn so wirklich drinnen an heimischen Pflanzen. Und dann spaziere ich bei mir vielleicht in der Gegend und schaue, was habe denn ich von meiner Haustier an heimischen Pflanzen und versuche dann die in meinen Garten zu holen, denen da sozusagen eine Heimat zu bieten. Und dann gleichzeitig fördere ich ja total das Leben der Insekten damit. Also es sind ganz eigentlich einfache Dinge. Einfach einmal ein bisschen loslassen von diesem übertriebenen, dauernd pflegen müssen, dauernd im Garten permanent irgendwo herumhupfen zu müssen. Lasst es einfach einmal ein bisschen wachsen und dann werdet ihr sehen, dann kommt der Naturgarten von ganz allein zu euch.
Zusammenfassend will ich euch noch mitgeben, es gibt viele tolle und vor allem wirksame Wege, etwas selber gegen den Klimawandel zu machen. Aber die wichtigsten Schritte müssen von der Politik auskommen. Es muss endlich mehr geschehen. Wir fordern einen sofortigen Austritt fossiler Großprojekte, nachhaltige Städte, Biodiversität und Klimaschutz in die Verfassung. Wir streiken mittlerweile seit 2 Jahren, um für unsere Zukunft zu kämpfen. Wir werden nicht leiser. Wir sind stärker und motivierter als je zuvor. Um auf das 2-jährige Jubiläum von Fridays for Future Graz aufmerksam zu machen und die Politik noch mehr unter Druck zu setzen, veranstalten wir in Graz eine Woche lang Aktionen am Hauptplatz. Wir beginnen heute, am 5. Februar 2021, mit einem Lichtermeer und beenden unsere Future Week of Change mit einer Demonstration am 12. Februar. Schaut gerne vorbei, aber bitte tragt immer eine FFP2-Schutzmaske und achtet auf ausreichend Abstand zu anderen Demonstranten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte lasst euch, bevor ihr zu uns kommt, auch das Coronavirus testen. Ganz nach dem Motto Fight Every Crisis wollen wir natürlich auch das Coronavirus besiegen. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt zu kommen, könnt ihr die Aktionen auch über unsere Social-Media-Kanäle mitverfolgen. Ihr findet uns eigentlich überall unter Fridays for Future Graz oder Fridays for Future Austria. Das war's von uns heute. Bleibt stark, gemeinsam verändern wir die Welt. Schaut auf euch, schaut auf eure Mitmenschen, achtet auf eure physische und vor allem psychische Gesundheit. Das war's von uns heute. Ihr seid großartig, wie ihr seid. Ganz viel Liebe und tschüss.